When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
93, 94, die Abi-Phase, da bin ich natürlich jeden auch nur erdenklichen freien Moment sind wir mit der U5 nach Mitte und sind in die Clubs gegangen und haben natürlich auch das alles aufgesogen, aber wir waren dann eher auf Billard spielen und so rumhängen und irgendwie was trinken und so und irgendwie cool irgendwo sitzen, Whisky trinken, ja. Tom Waits hören. Tom Waits ist ja, übrigens auch, das war ja, voll die ja, Phase, ja. Aber auch Pixies und Pokes ja. Und so, das war das, da ist man dann oft ins, wie hieß es, ins, in der Greifswalder
Magnetclub gibt's hier, die dann
ja, komme ich vielleicht gleich noch.
Ja, es gab hier eine Bar, die hieß Neubar. Vielleicht war die, hieß die vorher anders.
Nee, ich was mit K.
Ach, Knack.
Knack.
Knack, der Knackclub.
Ja, die ja. Hörer haben wahrscheinlich jetzt schon seit einer Minute. Ja, hey, meinst Knack,
ja.
Knack, sag
ja,
doch
da
Knack.
Gibt doch die
mein
Knackstraße Gott. Dann natürlich. Ja, oh.
Hallo und herzlich willkommen zu Der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Fabian Busch. Der kommt im Oktober 1975 in Ost-Berlin zur Welt. Er wächst in Treptow auf und bis heute ist er der Stadt treu geblieben und lebt mit seiner Familie und als Vater von drei Kindern in Berlin-Friedrichshain. Seine Eltern waren Varieté-Tänzer, sein Vater später Bühnenbildner. Da war der Berufsweg für Busch wahrscheinlich ein Stück weit vorbestimmt. Schon mit 13 beginnt er, Komparsenrollen zu übernehmen. Nach der Wende bewirbt er sich bei Castings, bis er eine erste kleine Rolle in Wolfgang Kohlhaases Inge, April und Mai bekommt. In der Dramakomödie Unter der Milchstraße spielt Busch 1995 seine erste große Rolle. Mittlerweile listet ihn die allwissende Filmplattform imdb.com in knapp über 100 Rollen zwischen Serie, Fernseh- und Kinofilm. Darunter Filme wie 23, Nichts ist so, wie es scheint, Liegen lernen, Der Untergang, Der Vorleser und Er ist wieder da, sowie TV-Instanzen wie Tatort, Der Alte, Polizeiruf 110 und KDD Kriminaldauerdienst. 2017 landet er als Jakob Ungerer sogar für eine Folge in der US-Serie Fargo. 2010, da wechselt Busch erstmals hinter die Kamera für sein Regiedebüt Edgar, ein Kurzfilm über einen verwitweten Rentner und Kaufhausdieb auf der Suche nach Arbeit und Anerkennung. Aktuell ist Busch an der Seite von Ken Duken in der Action-Krimi-Miniserie Drift zu sehen, die Motive des Buddy-Movies aufgreift, in dem Busch und Duken zwei unterschiedliche Brüder spielen, die gemeinsam einen verzwickten Fall ermitteln. Zu sehen ist die Serie seit dem 24. Februar auf Sky und Wow! Und jetzt freue ich mich, Fabian Busch hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hallo Fabian.
Hallo, vielen Dank für
Schön,
die Einladung.
Schön, dass du da bist. Ja. Danke. Sag mal, Fabian, ich habe jetzt zuletzt Drift erwähnt und da würde ich gerne direkt ansetzen. Ja. Es geht jetzt etwas sehr ins Detail vielleicht. In der Serie spielt ja Musik eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Aber in der dritten Folge, da hören wir dich zu Beginn sehr undeutlich reden, weil deine Stimme nicht zu Kollege Ken Duken durchdringt, der gerade Musik über Kopfhörer hört. Mhm. Und das ist ganz smart umgesetzt und verdeutlicht ganz schön, wie sehr man sich dann auch mit Musik auf den Ohren von seiner Umwelt abkapseln kann. Weißt du noch, wer die Idee für diese Szene hatte und wie das dann so zustande gekommen ist?
Das war tatsächlich unser wunderbarer Drehbuchautor Markus Peitler, der diese Idee hatte. Einfach, dass Leo ja eine Figur ist, die generell über die vielen Folgen sehr viel redet, sehr schnell auch redet. Ich bemühe mich heute, ein bisschen langsamer zu reden. Man ist ja die ersten beiden Folgen in München und Umgebung und dann geht es eben nach Griechenland. Für mich fängt da die Serie auch erst richtig an. Da geht der Fall, nimmt da so Fahrt auf. Und es war einfach so, um so langsam in diese Athena-Welt auch einzutauchen irgendwie. Ich glaube, das ist so eher so ein künstlerischer Effekt dann.
Ja, der Song, der läuft, ist ein sehr angenehmer, sehr entspannter Psych-Pop-Track von der Augsburger Band Carpet. Mhm. Und weißt du noch, ob es da eine bestimmte Debatte gab, welchen Song er dann da jetzt hören soll?
Also ich kann mich tatsächlich, ich habe ja so ein paar Rohschnittfassungen gesehen, ja. Da lag einfach immer nur eine Layout-Musik drüber. Ja. Ich glaube, was dann am Ende jetzt, ich habe die dritte Folge selber noch nicht final gesehen, also ich kenne den Song noch gar nicht, der da drüber liegt. Ja. Aber ich glaube, das ist dann wirklich eine Frage von, welche Rechte kriegst du, was willst du für eine Stimmung erzeugen? Und ich glaube, in erster Linie natürlich auch eine rechte Frage. Ich weiß gar nicht, ist es dann komponiert dafür? Nein, die haben einfach einen Song benutzt, den es gab,
genau,
ne? Wahrscheinlich.
Genau. Genau, die Band Carpet ist halt so eine Augsburger Psych-Pop-Band und
Passt ja auch so die Nähe München und so. Genau, in Augsburg haben wir auch gedreht. Ja. Also vielleicht wurden ja da die Kontakte geknüpft.
Ja, guck mal. Hast du je eigentlich für so eine musikalische Idee eingebracht, dass du mit den entsprechenden Instanzen im Produktionsteam geredet hast und gesagt hast, also für die eine Szene, wo ich das und das spiele, da könnte ich mir vorstellen, diesen und diesen Song gut unterzubringen, wenn wir das denn dürfen?
Das ist eigentlich an einem Punkt, wo so Sachen entschieden werden, wo man selber eigentlich schon zwei Filme weiter ist. Mhm. Tatsächlich die Postproduktion, die ist dann so spät, oft ein halbes Jahr später und die Mischung und da bist du gar nicht mehr in den Film wirklich involviert. Mhm. Und es gibt manchmal natürlich Szenen, wo eine Figur eine Musik mitsummt. Ja. Das muss dann natürlich während des Drehs schon festgelegt werden, aber auch da sind es immer rechte Sachen. Ne? Mhm. Also du kannst da eigentlich, vielleicht bei so kleinen Underground-Produktionen, so kleinen Kino Film, da kann man natürlich gemeinsam überlegen, welche Band kennst du, kriegen wir da die Rechte, kannst du mit denen mal reden oder so, ne? Aber da bin ich jetzt auch nicht so in der Branche und in der Szene drin, dass ich da irgendwie jetzt sofort 1000 Ideen hätte, wie man so fragen könnte.
Aber gibt es denn so Rollen, gerade auch welche, die eventuell länger angelegt sind, über mehrere Filme oder über mehrere Folgen, wo du deiner Figur so einen bestimmten Soundtrack zusammenstellst, also eine Art musikalisches Moodboard für dich und um dich in Stimmung zu bringen?
Für mich als Schauspieler so?
Ja.
Tatsächlich ja. Also ich habe das mal, beziehungsweise als ich beim Vorleser gedreht hatte, da habe ich den Strafverteidiger von Kate Winslet gespielt. Yeah. Ich habe mich wirklich tagelang neben ihr, bei ihr gesessen. Wir haben uns sehr gut verstanden. Und da hat sie mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, unter anderem, was so Kollegen auch machen. Und da hat sie mir gesagt, dass zum Beispiel Johnny Depp immer einen DJ am Set hat, der im Prinzip in so einem Wohnwagen an der Base sitzt, eine riesen Sammlung an Musik hat. Mhm. Und Johnny Depp hat natürlich unter dieser Perücke bei Fluch der Karibik, hat er so ein In-Ear-Hearing-System da so drin und lässt sich dann immer für die Szene oder für seine Stimmung so einen Mix da reingeben. Und ich finde, wenn man das weiß und man die Filme jetzt sieht, man sieht es, dass der Musik hört, während er spielt.
Stimmt, weil er so
tänzelt
auch. So tänzelt, genau.
Der tänzelt so, auch wie er spricht. Man hat das Gefühl, der spricht dann auch in so einem Rhythmus und so. Und das fand ich wahnsinnig toll, weil ich liebe es, mit Musik zu drehen. Das machen leider die wenigsten Regisseure, weil es natürlich den O-Ton versaut. Du kannst wenn du am Set Musik abspielst, den O-Ton nicht mehr benutzen.
Ja.
Manchmal wird es halt so genommen, wenn besondere Kranfahrten sind oder Dollyfahrten, wo nicht geredet wird oder so. Da gibt es Regisseure, die dann mal so Musik einspielen. Bekannt ist eigentlich Sergio Leone bei Spiel mir das Lied vom Tod, die Eröffnungssequenz, wenn Claudia Cardinale aus dem Zug aussteigt, die Musik von Morricone, da wurde zum Beispiel mit Musik gedreht und man hat das Gefühl, jeder, der den Kran bedient, der den Dolly schiebt, der irgendwie die Schärfe zieht, alle sind sozusagen in einem Atemzug, man folgt der Musik und deshalb hat es so eine unglaubliche Dynamik. Ich liebe das, mit Musik zu drehen, aber es wird viel zu selten gemacht.
Ja, schade, denn meine Anschlussfrage wäre tatsächlich gewesen, wenn du die Möglichkeit hättest, am Drehort Musik zu hören und so, dann gäbe es wahrscheinlich die Möglichkeit, dass dir die entsprechende Musik einen gewissen Rhythmus im Spiel dann auch verleiht, oder?
Absolut, genau, das wäre so. Und deshalb, um nochmal auf die vorhergehende Frage zurückzukommen, habe ich das natürlich, mache ich das schon manchmal, dass ich mir eine bestimmte, das passiert eigentlich eher durch Zufall, wenn ich mich auf eine Rolle vorbereite und eine bestimmte Musik höre, auch vielleicht unbewusst, um mich in die Stimmung reinzufinden, dann verbinde ich dann oft diese Rolle. Das ist gar nicht so, dass ich über die Musik die Rolle finde, sondern dass beides so zusammenkommt in der Vorbereitung. Es ist wie im Prinzip, wie muss man sich das vorstellen, wenn man früher unglücklich verliebt war, und dann halt immer so, hatte ich zum Beispiel R.E.M. war meine Musik in den Jugendjahren, wo ich unglücklich verliebt war. Und dann brauchte irgendwo nur diese Musik laufen und schon war die Stimmung da und die Emotion da. Ja. Und deshalb, man sucht sich nicht nach der Emotion der Musik, sondern das beides verschmilzt irgendwann und dann reicht es wie Pavloscher Hund eigentlich. Ja. Ne? Du hörst die Musik und sofort kommen die Gefühle. Das ist so die Kombination, die dann vielleicht interessant ist beim Spielen.
Ich habe tatsächlich sogar gestern erst gelesen, dass traurige Musik fröhlich stimmen kann und gar nicht zwangsläufig die traurige Stimmung unterstreicht, weil man mit trauriger Musik häufig nostalgische Gefühle empfindet und diese nostalgischen Gefühle, die machen dann eigentlich eher wieder glücklich. Also es ist so, das ist dann eher versöhnlich, traurige Musik zu hören.
Ja.
Das fand ich ganz interessant.
Das klingt interessant, ja.
Aber du hast mir vorher passenderweise gestanden, dass du passenderweise gerne Filmmusik hörst, also etwa Ennio Morricone oder Astor Piazzolla. Was macht denn gute Filmmusik, also gute Score-Musik für dich aus?
Das ist halt, finde ich, wirklich, das ist vielleicht manchmal sogar mehr als die halbe Miete, was einen Film angeht. Ich habe ja selber auch wenn es nur ein Kurzfilm ist, aber ich bin aktuell auch seit Jahren schon dabei, einen Animationsfilm zu machen, wo natürlich erstmal gar nichts da ist, eine komplette Nullspur. Du hast ja kein einziges Geräusch auch. Und da bin ich natürlich auch am Musik suchen und für meinen eigenen Film habe ich Musik gesucht, aber auch... Das ist einfach, es macht so viel aus. Also man kann es ja mal ausprobieren, wie es ist, wenn man eben eine wirkliche dramatische Szene, wenn man da eine lustige, ironische Musik drunter legt, wie sofort sich die Wahrnehmung ändert oder anders. Ich weiß nicht, Titanic, die Szene, wo Caprio auf der Tür da in der See schaukelt und also die dramatische Szene, wo im Kino alle geweint haben, außer mir gefühlt, weil ich das einfach so albern fand. Aber ich dachte so, wieso legt er sich da nicht drauf? Egal. Ja. Aber wenn man da natürlich eine andere Musik drunter legen würde, das wäre sofort eine wirkliche, eine Klamauk-Szene. Ne? Ja. So. Und deshalb ist Musik einfach so, so wichtig. Und ich finde zum Beispiel, also auch ein Hans Zimmer, obwohl der ja wirklich oft, weil er so kommerziell ist vielleicht, so oft so gescholten wird als so kommerzieller Filmmusiker, der hat schon verdammt gute Filmmusiken gemacht. Also ich habe jetzt gerade erst wieder Rangoon gesehen, diesen Animationsfilm von Gore Verbinski, der auch die Fluch der Karibik-Filme gemacht hat.
Wo Johnny Depp übrigens
auch den Rangoon spielt, genau. Ja. Das ist eine fantastische Musik, aber auch Inception und... Ach, was es da alles gibt. Die Christopher Nolan-Filme, glaube ich, hat fast alle gemacht. Ne? Ja,
das ist schon und er hat vor allem für diese Nolan-Filme, wenn ich mich nicht irre, irgendeine Technik entwickelt, wo man das Gefühl hat, dass die Musik sich permanent steigert, weil Elemente in der Musik immer nach oben fahren, sodass das immer wirkt, als würde sich die Musik ins Unendliche steigern, was gar nicht möglich ist, aber der hat das da so, so inszeniert. Teilweise, ich glaube, auch mit synthetischen Mitteln. Also es ist ja nicht nur, dass er nur mit Orchester arbeitet.
Nee, da hat er auch diesen, also es gibt auch diesen Roaring Brass oder so dieses typische Geräusch, was irgendwie, glaube ich, auch gerade in Inception, glaube ich, ist es... Ganz, ganz häufig. Ja, der ist schon ein fantastischer Musiker. Aber was man immer vergisst, weil natürlich er eigentlich am bekanntesten geworden ist mit der Filmmusik zu Fluch der Karibik, aber das hat ja sein deutscher, war es ein Student jetzt, das will ich nicht zu viel sagen, aber Klaus Badelt hat eigentlich dieses Motiv, dieses Hauptmotiv komponiert. Ah. War gar nicht Hans Zimmer.
Fabian, du bist am 1. Oktober 1975 in Ost-Berlin geboren und dann im Stadtteil Treptow aufgewachsen. Was ist deine früheste musikalische Erinnerung an diese Zeit, also als du noch wirklich ganz klein warst?
Also ich bin tatsächlich mit Klassik und Musical aufgewachsen. Also meine Eltern sind wirkliche Klassik-Fans. Die sind halt, sie würden schmunzeln bei der Einführung, dass sie Varieté-Tänzer sind.
Ja, das
sind
ist zumindest
sie,
das, was
das steht da. Aber ich lasse das auch. Man könnte das ja mal korrigieren, aber ich finde es lustig. Ich mag das. Sie waren tatsächlich klassische Balletttänzer, haben aber dann ab einem gewissen Punkt am Metropoltheater in Berlin, was jetzt der Admiralspalast ist in der Friedrichstraße, da waren sie Tänzer und das war halt dann ein Musical- und Operettentheater. Und dieses ganze Musical-Operetten-Ding, das war schon, Operette weniger, ehrlich gesagt, Musical, das war schon in unserer Familie ziemlich präsent. Also auch, weil ich natürlich oft ins Theater gegangen bin, weil ich diese Musiken einfach mochte, die so mitreißend sind, dass man einfach kaum stillsitzen kann. Und dann die dementsprechenden Filme dann dazu, Chorus Line oder so mit Michael Douglas, die ich auch gefühlt ewig und drei Tage immer wieder gesehen habe und geliebt habe.
Ja.
Damit bin ich sehr aufgewachsen und tatsächlich mit Klassik, also mit Bach und Mozart und so, weil meine Eltern wirklich extreme Klassikfans sind. Meine Tante, die Schwester meines Vaters, ist Geigerin an der Komischen Oper in Berlin gewesen. Meine Mutter war dann zu dem Zeitpunkt auch, als sie mich bekam, auch schon zu alt zum Tanzen eigentlich und war dann an der Staatsoper. Deshalb hatte man auch immer Möglichkeiten, dorthin zu gehen, in die Oper zu gehen und in Konzerte zu gehen, weil die natürlich an Karten rankamen und so.
Ja. Ist das auch mal vorgekommen, dass deine Eltern zu Hause im Wohnzimmer mal irgendwie getanzt haben, irgendwas ausprobiert haben oder euch was vorgeführt haben?
Ja, zu Tonband auch noch. Also, ja. Das war natürlich, das war wirklich, ich bin in einer Zeit groß geworden, ich meine, das war DDR, ne? Das war halt diese ganze Theater-Community war so eine ganz besondere Blase in Ostberlin auch, wo man das Gefühl hatte, man kann sagen, was man will, man kann hier anders reden. Mhm. Hat sich im Nachhinein halt herausgestellt, dass es doch nicht so war, dass da doch viele einfach dann doch infiltriert, involviert waren auf anderer Seite sozusagen. Aber zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich so, dass da so eine Lebendigkeit war. Und wenn meine Eltern eine Party gegeben haben, und das war nicht wenig der Fall, dann waren natürlich die ganzen Tänzerkollegen da und aus dem Orchester Leute, aus dem Chor. Und das war natürlich, das sind alles Leute, die sich gerne bewegen, die gerne singen. Und dann wurde halt irgendwie nicht erst zu später Stunde, schon relativ früher Stunde das Tonband angestellt, noch mit diesen zwei Spulen. Und dann wurde da getanzt und gesungen, total. Und ich fand es immer cool. Und auch als ich dann später mit Mitte 20, dann irgendwann an Anfang 20 meine eigene Wohnung hatte und dann auch Partys mit meinen Freunden gemacht habe, wer immer eingeladen war, waren meine Eltern. Die sind immer gekommen und sie waren nie peinlich, sondern sie waren immer die Ersten, die die Tanzfläche eröffnet haben. Ja. Und meine Freunde haben immer gesagt, Mann, hast du coole Eltern. Das ist so. Und das hat mich immer wahnsinnig stolz gemacht, dass meine Eltern nicht so alte Eltern waren, die irgendwie so halt da sind und einen Kuchen essen, sondern dass sie halt die Party gerockt haben.
Das heißt, also ich meine, sie waren dann wahrscheinlich auch relativ exaltierte Künstlerpersönlichkeiten.
Nee, das würde ich nicht sagen. Gar nicht. Nee, das ist ja auch, also du musst als Tänzer ja auch eigentlich nicht eine Rampensau sein, sondern du musst dich ja auch eigentlich thematisch wie Chorus Line, das ist ja die Geschichte von dem Film auch, dass du halt in den Hintergrund treten musst, dich einreihen musst in dieses Ballett, dass du nicht herausstichst, außer du bist Solotänzer und hast deinen Soloauftritt, aber eigentlich musst du ja eine Einheit sein. Ähnlich wie beim Film drehen, du musst halt irgendwie zusammen, gemeinsam einen Film machen, dann ist es die schönste Erfahrung, die man haben kann, aber hast du Leute dabei, die ihr extra Ding machen müssen, dann wird es oft schwierig. Im Film kannst du es halt schneiden, auf der Bühne ist es halt schwierig, glaube ich, wenn es so Leute gibt, die da rausscheren aus dem Konzept. Ja. Klar gibt es natürlich Leute, die brillieren, weil sie an die Rampe dürfen. Ja. Und die müssen es auch. Und das ist auch völlig okay. Aber in dem Ballett, glaube ich, ist es eher nicht hilfreich.
Wenn deine Eltern diese Tanzfläche eröffnet haben, das in der WG, das bedeutet, dass sie auch, Populärmusik mochten wahrscheinlich. Also bei dir wird auf der WG-Party wahrscheinlich nicht klassische Musik gelaufen sein, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Nee, das war immer so diese typische Mixtape, was man sich da zusammengestellt hat für die Party. Und da war natürlich alles drauf. Also ich kann es auch ehrlich gesagt nicht wiedergeben, was da drauf war. Aber es ist ähnlich noch wie heute, dass ich auch keine Lieblingsband habe oder keinen so speziellen Geschmack habe, sondern wirklich aus allen Bereichen es einfach Songs gibt, die mir gefallen und auf die muss man immer noch nicht gut tanzen können. Ich bin da immer sehr offen für sämtliche Genres und Möglichkeiten.
Aber das Tolle ist, dass deine Eltern dich tatsächlich ja mitgenommen haben ins Theater. Also du hast als als Kind viel Zeit im Theater verbracht. Und das war wahrscheinlich sehr beeindruckend, oder? Ich meine, es gab laute Musik, es gab lauten Gesang, es gab laute Stimmen, es gab tanzende Menschen. Und du warst dann da mitten zwischen
und durfte
dir
da
das
hinter
alles
der Bühne
ankommen.
Einfach. Ja, das war großartig. Ich glaube, ich freue mich total, dass mein Sohn zum Beispiel jetzt, der ist jetzt, hat jetzt sein Abi zur Hälfte sozusagen und macht jetzt ein FSJ und darf jetzt an der Schaubühne bei der Bühnentechnik sein freiwilliges kulturelles Jahr machen. Und ich gönne ihm das so, weil ich einfach weiß, was die Atmosphäre hinter einer Bühne, was das für ein unglaublich toller Moment ist, wenn es so prickelt, bevor die Vorstellung hoch, wenn dann der Vorhang aufgeht und dann einfach so Kunst gemacht wird, also oder wenn einfach so eine Welt entsteht und die habe ich als Kind geliebt. Ich stand wirklich in der Seitengasse und habe das gefeiert, dass diese Aufregung da war und dieser Geruch, der von den Kostümen kam, die so mit Mottenpulver natürlich da immer im Magazin hing. Das sind ganz viele Erinnerungen, die ich da tatsächlich habe. Aber meine Eltern, also mein Vater hat tatsächlich auch noch lange weiter getanzt, obwohl er schon eigentlich über das Tänzeramt bist ja auch mit wie ein Fußballspieler mit 35 bist du eigentlich, sind deine Gelenke kaputt und dann bist du eigentlich durch. Aber mein Vater hat noch, als er dann schon Bühnenbildner war, tatsächlich noch jahrelang weiter getanzt, wenn es dann mal so für zum Beispiel das Musical Manche mögen's heiß. Da wurde ein alter steppender Gangster gesucht. Mein Vater konnte halt steppen und dann hat er halt so eine Steppnummer nochmal gemacht. Und das war, daran erinnere ich mich wirklich. Ja. Die ganzen Sachen, wo meine Eltern aktiv getanzt haben oder mein Vater noch aktiv getanzt hat, das ist schon sehr verblasst. Tatsächlich, da war ich einfach so 4 oder 5. Da wurde ich natürlich mal mitgenommen und wahrscheinlich irgendwie in der Kantine bei der Premierenfeier auf irgendeine Bank gelegt, dass ich da schlafe oder so. Da habe ich jetzt nicht mehr so Erinnerungen dran.
Also wahrscheinlich gehört das zu den meisten Schauspielausbildungen dazu. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr du als Schauspieler tatsächlich klassisch ausgebildet bist, aber hast du dich je selbst an Tanz und Ballett mal ausprobiert?
Also ich habe tatsächlich überhaupt gar keine Ausbildung als Schauspieler. Ja. Also das ist richtig, auf der Schauspielschule lernst du halt genau das auch und aus gutem Grund auch natürlich, dass du das Handwerk da auch hast. Ich bin absoluter Quereinsteiger. Ich habe das einfach, bin so zu dem Beruf gekommen.
Aber was heißt Quereinsteiger? Eigentlich bist du ja fast da reingeboren. Also mit dieser Elternherkunft und dieser Vorbildung und dem immer dabei sein und dann schon so früh Statistenrollen übernehmen, hast du das doch eigentlich von der Pike auf.
Ja, das war auf jeden Fall so, dass es mir, ist ja auch so ein Unterschied, ne? Ich habe zum Beispiel nie Theater gemacht, obwohl ich so eine Theaterprägung eigentlich habe. Aber, und ich glaube, es liegt auch daran, dass ich ein bisschen manchmal mir das so ein bisschen so zurechtgestutzt habe, dass ich das nicht machen muss, weil ich irgendwie auch Angst habe davor, ganz ehrlich, gebe ich zu, weil ich einfach das Handwerk nicht kann. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit meiner Technik, die ich habe, bis in die 30. Reihe spielen kann. Ich kann halt klein spielen, ich kann Filme spielen, ich kann versuchen, im besten Falle authentisch zu sein. Das ist natürlich, wenn die Kamera auf dir ist, vermittelt sich das.
Ja.
Ob sich das in der Bühne auf einen großen Saal vermittelt, das bezweifle ich. Deshalb habe ich da immer irgendwie einen Grund gefunden, kein Theater zu machen. Und das war, das, ja, das war so ein bisschen da, deshalb war das nicht unbedingt vonnöten, eine klassische Ausbildung zu machen. Und ich habe, klar, ich finde ja irgendwie, das ist immer so ein abgedroschener Satz, aber die Schule des Lebens, ja, also ich habe zu dem Zeitpunkt so mit Mitte 20 irre viel im Café gesessen und mir Leute angeguckt. Wird immer so gern gesagt, ne, dass man das macht als Schauspieler. Macht man wirklich, tatsächlich. Man guckt sich das ab, man guckt wahnsinnig viel Filme und versucht die Techniken der anderen zu studieren, wie ein Robert De Niro spielt, wie er geht, warum er wie geht, in welchem Film geht er anders, hat er sich Gänge zugelegt, dann liest man viel über diese verschiedenen Schauspieltechniken und versucht sich von hier und da einfach das zu nehmen, was man glaubt, was einem hilft.
Apropos Theater, du sagst, dass du auch Musical magst und das ist eine Unterhaltungsform, bei der sich gern auch mal die Geister scheiden. Was reizt dich an Musicals und welche Musicals begeistern dich besonders?
Naja, sagen wir mal so. Also ich finde so einen Film wie La La Land, nehmen wir den jetzt mal als Musical-Film, den finde ich bis Minute 20 großartig. Ich liebe diese Tanzszene, wie der Film anfängt auf der Autobahnbrücke. Das ist mein Genre. Ich liebe es total. Den Film danach finde ich dann irgendwann relativ schwach. Ich mag den dann irgendwann nicht mehr, also tatsächlich. Aber die diese großen Chicago oder Moulin Rouge, die, hilf mir kurz, der Regisseur, ist es
Baz Luhrmann?
Genau, ne? Die sind schon einfach, also der ist ja auch Choreograf, glaube ich, ne? Das ist schon, das sind schon einfach, ich finde diese mitreißende Musik, dieser Gesang, diese Emotionen, die darüber kommen, das ist natürlich total künstlich und es ist natürlich so, dass mich das emotional nicht in dem Sinne berührt, dass ich der Geschichte authentisch folge oder so und mit den Figuren lebe. Nee, das ist aber trotzdem, gebe ich zu, weine ich bei Musicals öfter, als ich sonst im Kino tue. Ich weine aber auch bei Rudi Carrell, wenn irgendjemand seit 30 Jahren ein Geschwisterpaar nicht gesehen hat und er bei diesem Lass dich überraschen. Damit bin ich ja auch aufgewachsen. Das war auch schon so immer so Sachen, wo ich sofort Tränen mir in die Augen schossen. Ich bin da irgendwie empfänglich für so ganz simple Emotionen.
Ja, das ist ja diese Überwältigungseffekt bei Musical. Musik, ne? Dass die Dramaturgie so darauf zugeschnitten ist, da so viel zu transportieren, dass du einfach, dass die Emotion bei einem so einschlägt, dass einem dann die Tränen in die Augen steigen.
Irgendwie schon, ne?
Ja.
Das ist schon ganz, ganz geschickt gemacht.
Aber es gibt natürlich unterschiedlichste Musicals, also von groß angelegten Disney-Musicals und so weiter und Starlight Express, Cats und so weiter, also die Klassiker bis halt hin zu kleinen Indie-Musicals und so weiter. Bist du da interessiert? Verfolgst du das? Guckst du dir alles mal an, um alles mal gesehen zu haben, um zu sagen, ja klar, ich muss mal den König der Löwen gesehen haben, weil das ist halt ein Klassiker. Ich will das mal sehen, wie die das machen auch. Dass dich so die, keine Ahnung, die ganze dramaturgische Komponente auch interessiert.
Nee, also tatsächlich bin ich da eher, nehme ich auch die Gelegenheiten, wie sie sich so bieten. Also ich muss jetzt nicht jedes Musical gesehen haben. Wenn ich mal in New York war, bin ich natürlich auf den Broadway gegangen und habe mir irgendein Musical angeguckt. Es war dann tatsächlich Chicago in einer ganz kleinen Bühne mit einer ganz simplen Inszenierung, aber wunderschön mit ganz kleinen Mitteln. Und du erkennst trotzdem das große Ganze und das hat mir irre gefallen. Und gleichzeitig, ich habe halt mit Cats zum Beispiel, verbinde ich halt einfach, das war damals zu Ostzeiten, ich glaube es war 1987, da war 750-Jahr-Feier Berlin. Und da hat sich der Osten wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, wirklich internationale Großproduktionen in die Berliner Theater zu holen. Und unter anderem war da meines Wissens auch, das war glaube ich da, ja, da war auch Cats zum Beispiel als Hamburger Inszenierung, glaube ich, war als Gastspiel da für 3 Abende oder so. Ja. Und meine Eltern hatten halt durch ihre Theaterkontakte, es war glaube ich sogar im Metropoltheater damals, haben die gespielt, da konnten wir natürlich irgendwie über die Beleuchterbrücke rein und schleichen, hatten natürlich keine Karten oder es war halt voll ausverkauft. Und es war so eine intensive Erfahrung, weil meine Eltern einfach wirklich, denen standen Tränen in den Augen, weil die sowas noch nie gesehen hatten. Ja. Und mit so einer, und weil er so eine Freiheit über sich, über die Bühne ins Publikum transportiert hat, die wir nicht hatten. Und weil auch und dieses Publikum in Ost-Berlin, das waren die westdeutschen oder internationalen Tänzer und Darsteller nicht gewohnt. Die haben die nicht gehen lassen. Die haben gefühlt eine Stunde geklatscht. Die mussten irgendwie 20, 30, 40 Mal wieder zurück auf die Bühne. Wieder eine Zugabe. Im Prinzip das Stück fast nochmal von vorne anfangen. Die waren völlig irritiert auch, weil da so eine große Liebe und so eine Gier nach Kultur da war, was die gespürt haben. Und damit verbinde ich halt Cats. Deshalb kannst du mich mit Cats immer sofort, ich gucke mir das natürlich auch immer noch an und gehe da rein und sofort sind diese Erinnerungen da. Das ist aber das hat halt damit wirklich auch zu tun, ne? dass ich in so einer Zeit einfach groß geworden bin und das einfach eine Kindheitsprägung ist mit diesen Musicals.
Nun ist ja vor 3-4 Jahren Cats verfilmt worden.
Ich habe es mir nicht angeguckt.
Okay, gut. Alles klar. Im Anschluss, oder du, als du 6 bist, genau, da beginnst du Geige zu spielen. Und zwar bis du 12 bist. War das Interesse aus freien Stücken? Und warum sollte es ausgerechnet die Geige sein?
Ich weiß auch nicht, warum sind es so viele Jahre geworden? Das ist echt wirklich eine gute Frage. Tatsächlich war ich im Musikunterricht in der Schule irgendwie ganz nicht untalentiert und das hat, glaube ich, die Musiklehrerin, so war das ja früher im Osten, dann gemeldet. Und dann kam halt dann irgendwann da kam dann irgendwie der Direktor in die Klasse und hat halt so 3 Leute rausgerufen und natürlich schlechten Gewissen, was ich immer hatte, weil ich immer irgendwas angestellt habe, bin ich rausgetrottet. Und nee, da stand dann aber so eine nette Musiklehrerin da von der staatlichen Musikschule und hat gesagt, wir glauben, dass du talentiert bist, ein Instrument zu lernen. Und das fand ich erstmal spannend. Und da meine Tante eben an einer komischen Oper auch Geigerin war, war das so ein Instrument, wo ich sofort einen Bezug zu hatte und dachte mir, okay, fange ich mal an. Oh, und das ist echt eins der schlimmsten Instrumente, die du dir vorstellen kannst. Das ist so schwierig. Es klingt einfach jahrelang scheiße. Und es ist wirklich eine Qual.
Ja.
Und ich habe dann einfach, ich glaube, ich im 3., 4. Jahr habe ich dann angefangen, einfach nur noch, weil natürlich meine Eltern das super fanden, dass ich ein Instrument lerne. Nach dem 3. Jahr oder so habe ich dann einfach nur noch diesen Bogen mit diesem Kolophonium eingerieben und einmal über die Saiten gekratzt und die Noten so ein bisschen anders hingestellt, wenn meine Eltern nicht da waren, sodass es so aussah, als hätte ich geübt und bin natürlich dann mit den Jungs Fußball spielen gegangen. Und ich war dann dementsprechend schlecht in den Vorspielen, die es dann an der Musikschule auch immer gab. Und dann war der Frustfaktor natürlich einfach irgendwann so groß. Ich habe es nie dazu gebracht, dass es wirklich richtig gut klang. Aber ich wollte irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen, ich habe die Sehnsucht meiner Eltern auch so gesehen, dass sie das schön fanden, dass ich ein Instrument lerne. Und ich glaube, das wollte ich auch nicht enttäuschen. Und im Nachhinein bin ich total dankbar, weil ich kann Noten lesen.
Ja.
Und wenn man Noten lesen kann, ist es wie wenn man eine Sprache spricht. Man kann einfach sich jedes Instrument, was man will, beibringen. Und ich habe wirklich immer noch eine große Affinität zu Musik machen, also aktiv Musik machen. Und es gibt immer mal so Momente, dass ich mir dann irgendwie so ein Instrument schnappe und denke, ich muss das jetzt mal lernen.
Genau da will ich gleich auf jeden Fall noch darauf zu sprechen kommen. Ich möchte erst noch die Abbiegung machen über die Klarinette, denn die Klarinette ist das, was du im Anschluss an die Geige tatsächlich lernst. Wie lief das mit der Klarinette?
Naja, das war im Prinzip so, als dann klar war, dass es mit der Geige irgendwie nichts wird.
Ja.
Und ich die Enttäuschung in den Gesichtern meiner Eltern gesehen habe, habe ich dann wahrscheinlich einfach aus so einem übersprungsmäßig gesagt, ja, ich mache dann halt jetzt was anderes. Also ich höre nicht auf, sondern ich mache ein anderes Instrument mal so. Und dann war die Klarinette aber das wesentlich coolere Instrument, weil das zwar auch schwer zum gut Klingen zu bringen ist, aber man immerhin, wenn man dieses Loch schön zuhält und diese Mundspannung dann hat man irgendwie einen klaren Ton und es ist nicht so wie bei der Geige, dass es irgendwie einfach nie wirklich gut klingt. Und, und dann hatte ich natürlich die jiddische Klezmer-Musik, fand ich toll. Woody Allen war damals ein Vorbild. Und ich fand natürlich einfach so Klarinette spielen, fand ich cool. Mhm. Auch immer mit dem Wissen, dass man natürlich später mal daraus ein Saxophon machen kann und dass man auch Saxophon spielen kann. Ja. Das war so ein bisschen der Antrieb. Aber ich glaube, da war ich dann auch irgendwann in einem Alter, wo ich dann keinen Bock mehr hatte, so regelmäßig zu üben und regelmäßig zur Musikschule zu gehen, nach der Schule noch und dann noch zur Musikschule. Ja. Da hatte ich das, glaube ich, das war so wie es jetzt ist, dass man das einfach sich dann nimmt, wenn man so Lust hat und Zeit hat und nicht da dieser Druck üben zu müssen, der war dann auch nach 2 Jahren bei der Klarinette zu hoch, weil du halt immer auch diese Vorspiele hattest. Du musstest halt irgendwie dann immer was liefern.
Gab es denn dann so Teenager-Rebellion, wo du erstmal auch gar keinen Bock mehr hattest auf ein Instrument, auch schon gar nicht auf so ein, in Anführungsstrichen, altmodisches?
Nee, gab es tatsächlich nicht. Also nee, ich bin eh kein so ein Rebell gewesen. Ich glaube, ich bin da irgendwie, bin sehr, sehr beschützt groß geworden in dieser, wie ich vorhin schon sagte, das war so eine sehr spezielle Kindheit, die da in der DDR möglich war durch diese Bubble, in der man da lebte und so wie mich meine Eltern aufgezogen haben, gab es nie das Gefühl, dass ich gegen irgendwas rebelliere. Ich habe meine Eltern, fand ich immer die coolsten Typen und wir sind da irgendwie, wir sind auch heute, haben wir ein wahnsinnig gutes Verhältnis.
Das klingt gut. Also das kann ja längst nicht jeder von sich behaupten, von daher. Ich
bin auch sehr froh darüber,
Tatsächlich, das hast du gerade schon angedeutet, spielst du bis heute gerne verschiedene Instrumente und du sagst auch, dass du dir nach und nach dann irgendwelche drauf schaffst. Also du spielst unter anderem Klavier und Gitarre, Didgeridoo. Ist das ein bloßes Hobby oder ist das manchmal auch berufliche Notwendigkeit, dass du quasi so, dass du dir, also es gibt ja oft Rollen, für die man sich neue Eigenschaften drauf schaffen kann oder zumindest Dinge so gut üben muss, dass das vor der Kamera so aussieht, als könnte man, also als würde man was Bestimmtes beherrschen. Hat das auch mit den Instrumenten zu tun? Hast du mal für eine Rolle dann irgendwas halbwegs beherrschen müssen?
Das kommt immer mal wieder vor. Tatsächlich musste ich auch dann für einen Film irgendwann nochmal Geige spielen.
Ja.
Und das war natürlich dann tatsächlich irgendwie relativ einfach herzustellen. Mhm. Bei Klavier ist es oft so, dass, es ist meistens nie wirklich die Zeit da, um das so gut spielen zu können, dass man es wirklich, dass ich mit mir selbst vor der Kamera zufrieden bin. Man muss dann schon halt irgendwie faken, weil, oder du hast halt wirklich 3-4 Monate Zeit, das wirklich gut zu lernen. Mhm. Und meistens hast du die Zeit aber nicht. Da bis dann das Musikstück endlich feststeht, und da geht's auch wieder da um Rechte, hast du dann oft manchmal nur 1-2 Wochen und dann bist du aber schon mitten im Dreh und da kriegst du so ein komisches Keyboard ins Hotelzimmer gestellt zum Üben, aber da hast du dann halt irgendwie einfach nur 6 Oktaven und das Stück geht aber über 8 oder so, und dann reicht die Klaviatur gar nicht aus. Ja. Also wie sollst du das Stück dann üben?
Ja.
Und genauso mit Gitarre, Gitarre kann man, glaube ich, gut drüber faken in der Postproduktion. Ja. Das sieht dann, also je nachdem, wie der Song halt ist. Aber das ist schon eher ein Hobby, tatsächlich. Also ich hatte nie das Gefühl, also ich weiß, dass es nie umsonst ist, wenn man sich ein Instrument drauf schafft. Aber weil man es eben irgendwann mal verwenden könnte. Aber in erster Linie mache ich es aus reinem Spaß.
Gibt es bei dir denn zu Hause ein Musikzimmer, wo all diese Instrumente rumstehen? Denn wenn du dir nach und nach Musikinstrumente drauf schaffst, musst du sie ja erstmal auch besitzen, ne?
Naja, ja, nee, das gibt's natürlich nicht, das Zimmer. Nee. Wir haben so ein E-Piano, aber ein ganz gutes zu Hause, und lernt mein mittlerer Sohn jetzt auch Klavier spielen, was mich sehr freut. Und da setze ich mich natürlich einfach mal so ran. Aber ich bin dann auch so jemand, weiß ich, ich nehme mir dann Noten, drucke ich mir aus, irgendein Stück, was ich gehört habe, was ich toll finde, stelle mir die hin, lerne dieses Stück, lerne es gut zu spielen, lerne es wirklich für meine Empfinden perfekt zu spielen, und dann höre ich wieder auf. Und dann mache ich dann irgendwie nicht weiter. Dann verliere ich das Interesse und dann übe ich mal 2 Wochen nicht. Und dann merke ich, oh, ich kann das Stück gar nicht mehr so gut. Und dann merke ich, oh, so richtig Spaß macht es aber auch jetzt nicht. Und es wäre doch viel spannender, jetzt das zu machen oder so. Ja, also ich bin da ständig am Hin und Her. Ja. Also wirklich reines Lustprinzip tatsächlich.
Aber gibt es bei dir auch immer so, oder bei euch immer so Abende, wo es so quasi so Hausmusikabende, wo ihr euch irgendein Instrument schnappt oder wo du zu Weihnachten Jingle Bells auf dem Didgeridoo vor dem Weihnachtsbaum spielst oder sowas?
Das ist eigentlich eine gute Idee, ja, das sollte ich mal machen. Nee, das gab's früher tatsächlich, weil nicht nur eben meine Tante als Geigerin musikalisch, mein Opa war Konzertpianist und Klavierlehrer und deshalb waren beide Schwestern, also meine andere Tante auch, eine gute Klavierspielerin und da wurde schon zu Weihnachten zumindest immer so hausmusikartig, wenigstens so einmal so vor der Bescherung, wurde musiziert. Ja. Wir Jungs, wir fanden das immer eher so ein bisschen nervig, dass man jetzt immer noch länger auf die Geschenke warten musste und noch ein Weihnachtslied und noch eins. Und wir versuchen natürlich aber trotzdem, weil inzwischen finde ich das eigentlich schön, dass man Musik macht zu Weihnachten. Man versucht es ein bisschen halbherzig auch jetzt der Generation beizubringen, dass man zu Weihnachten, dass man auch mal innehält und also einen besinnlichen Moment der Musik und so gibt. Aber dass wir da jetzt, also nee, das gibt's bei uns nicht in meiner Familie jetzt gerade.
Aber du hast ja tatsächlich, hast du mir ja gesagt, dass du auch Didgeridoo spielst. Was war denn da jetzt Auslöser für? War das ein Australien-Urlaub? Hast du gerne Jamiroquai gehört, wo es dann jetzt zwei, drei Lieder gibt, wo ein Didgeridoo vorkommt?
Das war tatsächlich, ich war ein Jahr in Australien und bin da mit dem Auto mit meiner Freundin zusammen rumgereist. So eine Reise mit Open End, wo wir nicht wussten, wann die zu Ende ist. Und da kommt man natürlich zwangsläufig mit dem Didgeridoo in Kontakt. Und ich fand das ein faszinierendes Instrument. Ich habe da immer wirklich sprachlos davor gestanden. Und der eigentliche Grund, es lernen zu wollen, war, weil ich wollte wissen, wie das mit diesem Circle Breeze geht. Dass du einfach wirklich ununterbrochen reinbläst. In dieses relativ dicke Rohr, da brauchst du ziemlich viel Luft, die du da ununterbrochen reinbläst, weil gute Oboenspieler beherrschen das ja auch, diesen Circle Breeze, aber da hast du halt ein relativ dünnes Rohr, da kannst du irgendwie relativ smooth diesen Ton konstant halten. Und dann, aber durch dieses dicke Rohr, da musst du echt ganz schön viel pumpen. Und das habe ich dann halt mir so mit einem Strohhalm und einem Glas Wasser versucht beizubringen, dass man einfach dass man über 5 Minuten diesen Strohhalm sprudeln lassen kann.
Ja.
Wenn man so eine bestimmte Technik da entwickelt, wie man halt irgendwie so Luftreservoir bildet und das reinbaut. Genau, und dann konnte ich irgendwann tatsächlich so ein 3, 4, 5 Minuten Ton aus dem Didgeridoo rausholen. Und da gibt es ja mit der Zunge macht man dann so verschiedene, kann man so Klackgeräusche machen und das klingt irgendwie ganz lustig und es ist jetzt kein wirklich abendfüllendes Instrument, aber der Effekt, der dabei entsteht, wenn du 5 Minuten in so ein Rohr bläst, das ist halt wirklich wie, du kommst so, das ist wie eine Meditation, also du kommst so total in auf so eine ganz andere Sphäre.
Ja, weil du ja auch so einen transartigen Drone-Sound die ganze Zeit erzeugst, also es brummt ja ganz, ganz angenehm.
Es vibriert auch, das geht wirklich durch den ganzen Körper, ne? Und das Mundstück ist halt mit Bienenwachs, das ist auch sehr angenehmer Geruch, der dann mit der Wärme entsteht und du leidest halt unter Sauerstoffmangel ab einem gewissen Punkt, weil du halt immer wieder deinen eigenen Atem da versuchst reinzupressen und so zu speichern. Ich glaube, das macht dann auch so ein bisschen, wirst du so dizzelig irgendwie.
Du hast eine ältere Schwester. Wie viele Jahre älter ist die als du?
Die ist 10 Jahre älter.
Ältere Geschwister haben ja häufig einen Einfluss auf die Jüngeren. Und deine Schwester war ABBA-Fan und du sagst sogar extremer ABBA-Fan. Mhm. Wie hat sich das geäußert und was hat das mit dir gemacht? Hast du jetzt, also kriegst du jetzt Traumata, wenn du jetzt Mama Mia hörst oder so?
Na jetzt rat mal. Nee, das ist natürlich, hat die ABBA hin und her und vor und zurück gehört. Ne? Ja. Und ist ABBA tatsächlich eine Musik, die ja auch recht für ein Kind zumindest, was ich da war. Ich meine, wie alt war sie? Ich war halt wahrscheinlich 3, 4, 5, 6 Jahre. Das ist natürlich eher so ein Sound, der jetzt nicht so nervig ist. Ich glaube, wenn sie Klassik-Fan gewesen wäre, wäre das vielleicht schwieriger für mich als 5-Jähriger gewesen. Ja. Aber Waterloo ist halt wie so ein Kinderlied, ne? Ja. Also das ist halt so, das ist so harmonisch und einprägsam. Und das habe ich dann wahrscheinlich auch einfach mitgesummt und mitgequakt. Und aber uns trennen halt wirklich 10 Jahre. Deshalb, da ist sie dann relativ bald auch von zu Hause weg gewesen, als ich dann in das Alter kam, wo ich mich für Musik interessiert habe. Also ich habe ihr da nicht so nachgeeifert oder so. Da waren wir wirklich sehr weit auseinander oder sind sehr weit auseinander.
Ja, das stimmt, ja. Wenn du heute noch einen Song von ABBA hörst, versetzt sich das dann mal zurück in die Kindheit oder ist das nicht so, dass sich das so sehr vereinnahmt hat? Ich meine, das ist ja wirklich lang zurück, du warst ja wirklich sehr jung.
Das stimmt und genau, deshalb entlockt es mir eher so ein Schmunzeln, weil ich natürlich sofort weiß, woher ich den Song kenne.
Ja.
So.
Warst du zu DDR-Zeiten eigentlich bei den Jungpionieren noch? Also immerhin warst du ja schon 14, als die Mauer gefallen ist.
Ich war bei den Jungpionieren, bei den Thälmann-Pionieren und ich war die letzte Generation FDJ. Also ich durfte dann auch, weil das war ja immer als Jungpionier oder Thälmann-Pionier war das ja immer so ein bisschen affig. Ja. Die Großen hatten halt diese coolen blauen Hemden an und durften immer Freundschaft sagen als Gruß. Wir mussten ja immer so diese Hand so Hahnkamm-mäßig auf den Schopf oben raufpacken und sagen, seid bereit, immer bereit. Das fanden wir wahnsinnig affig. Deshalb fand ich das wahnsinnig cool, dass man dann FDJler noch war. Ja. Und dann war es aber auch schon vorbei.
Ja. Aber da wurde natürlich dann auch viel gesungen. Es gibt ja so Jungpionierlieder wie Hell scheint die Sonne, in Klammern Pioniere voran oder Für das Leben lernen wir und so weiter. Hast du das, dass du dann da auch mitsingen müssen? Habt ihr da solche Lieder gesungen?
Na klar, das war absolut, das war absolut ganz normaler Schulalltag, dass man Pionierlieder gesungen hat und der kleine Trompeter und die Moorsoldaten und sonst was. Und ich fand es ehrlich gesagt auch immer schön. Ich mochte das. Also weil Musik, also singen, gemeinsam singen ist ja schon auch einfach gibt einem ja ein bestimmtes Gefühl der Zusammengehörigkeit und es hebt wirklich die Stimmung und es macht irgendwie was mit einem. Gemeinsam ein Lied singen. Und wenn es natürlich sehr dramatisch ist und diese teilweise Antikriegslieder oder teilweise auch russischen Kriegslieder, die waren ja auch extrem emotional und oft in Moll, also richtig so dunkel, düster. Ja. Und das fand ich immer, da hatte ich immer ein bisschen Gänsehaut manchmal, wenn dann so eine ganze, beim Fahnenappell oder so, dann irgendwie einfach 100 Schüler so ein Lied singen, das hat dann schon was.
Bei den FDJlern, da ist man schon älter, ne? Kann man das vergleichen mit den Pfadfindern? Also ist das dann da auch, ne? Aber es ist nicht so, dass man mit den FDJlern auch mal so ein Wochenendausflug in den Wald macht mit Lagerfeuer und dann wird auch die Akustikgitarre und sowas ausgepackt?
Doch, bestimmt. Also das habe ich, wie gesagt, nicht mehr erlebt. Aber ich kenne Bilder in Schwarz-Weiß tatsächlich, da war das so, ne, dass man das so sieht. Oder es waren so Propagandabilder, auf denen es nur suggeriert wurde. Aber es war natürlich immer extrem politisch gefärbt. Ne? Ja. Also es war natürlich eine reine Jugendzuchtanstalt, also von der Partei, muss man ganz klar sagen.
Hast du das damals schon so wie du es jetzt durchschaust, wusstest du damals schon so, ist das gar nicht so meins hier, aber ich zieh mal mit, ich muss ja, ich kann ja gar nicht anders.
Ja, also doch, klar, weil eben man einfach tatsächlich in dieser Theaterblase auch sehr aufgeklärt wurde. Zwar wurde das alles von einem auch ferngehalten, aber man hat schon auch des Öfteren das ein oder andere deutlich mitbekommen als Kind, was sozusagen da abgeht. Und das war natürlich, also das hat auch, das versteht auch ein 10-Jähriger, wenn mein Staatsbürgerkunde-Unterrichtslehrer durch die Reihen geht mit einem, oder der saß wirklich vorne mit so einem Klappmesser, mit so einem Butterfly-Messer, was ja total verboten war, und hat damit so rumgespielt und hat dann ins Klassenbuch gestochen und also auf die Klassenliste. Und da, wo das Messer stecken blieb, der Name, der musste vor an die Tafel. So war der drauf. Und der hat halt immer irgendwie so, der ist halt immer durch die Reihen gegangen und hat in den Schulranzen rumgewühlt, ob man Plastiktüten dabei hatte. Natürlich war es cool, kein Turnbeutel zu haben, sondern eine Plastiktüte, wo deine Turnschuhe drin waren für den Sportunterricht. Und wenn der eine Plastiktüte bei dir gefunden hat, dann war echt, dann hat's ein Problem. Dann hat der die halt natürlich wirklich vor der ganzen Klasse ausgeleert, ausgeschüttet und zerknüllt und weg.
Warum hatte der so ein Problem mit der Plastiktüte?
Der war Staatsbürgerkundelehrer. Das war halt der musste halt sozusagen der hatte einen Knall. Ganz ehrlich, der hatte einen Knall. Aber er war halt auch dafür da, dass man natürlich politisch sozusagen im besten Sinne der DDR aufwächst. Und da sind natürlich westliche Plastiktüten mit Aufdruck oder so. Ein kapitalistisches, was auch immer, Symbol. Ja, und der hat auch immer mit einem Schlüsselbund geschmissen nach einem. Also das sind diese klassischen Dinger, die man ja auch, wie es im Westen wahrscheinlich auch gab. Ja. Aber dieses Politische, das hatte halt eine ganz andere Dimension im Osten. Auch mit Kindern. Ich habe später mal irgendwann tatsächlich auch erfahren, dass eine Schülerin aus meiner Klasse, wir reden über Grundschule, ne, dass die sozusagen angesetzt klingt jetzt blöd, aber dass die gebeten wurde, Auskunft über mich. Weil, ne, ich war Kind in einer Theaterfamilie, das war schon immer so ein bisschen, ne? Das waren so Leute, die halt vielleicht ein bisschen anders ticken. Und deshalb, und wir haben Westfernsehen geguckt und darüber haben wir natürlich als Kinder auch gesprochen und so. Und dann, die hatte sehr gute Leistung und die Chance, auf eine erweiterte Oberschule zu kommen und wurde eben halt ein bisschen erpresst im Sinne von, wenn du auf diese erweiterte Oberschule willst und deine Leistungen sind ja gut, dann sag uns doch mal ein bisschen was über den Fabian. Oh. Und das hat sie sehr mitgenommen. Die hat es mir irgendwann Jahre später tatsächlich dann erzählt und die war immer noch damit sehr emotional. Also was da mit Kindern gemacht wurde. Und wir reden, wie gesagt, über weiß nicht, 9-Jährige, 8-Jährige. Also ja. Das war schon, das war schon die Realität, ja.
Du hattest den potenziellen Vorteil, dass du in Treptow aufgewachsen bist und deshalb relativ nah eigentlich an der Grenze zu Kreuzberg und damit zum Westen. Hast du dann auch Westradio hören können und dürfen?
Also mein intensivster Kontakt zum Westen in Treptow lebend war tatsächlich der Geruch der Kaffeerösterei auf der anderen Seite der Mauer. Ja. Und bei Westwind, da ist halt, kam halt immer diese Keksfabriken. Die da, inzwischen weiß ich, wo die stehen. Damals war das halt hinter der gelben Wellblechblende, Sonnenallee, Brücke. Ne? Da waren halt immer mal so Löcher drin, da hast du durchgekickt. Aber es kam, was halt immer kam, war der Geruch des Westens. Und der roch verdammt gut. Und ich weiß ehrlich gesagt, ist es Propaganda oder war es nur Zufall, dass der Westen so unglaublich gut roch. Auch die Intershops, die es ja gab, das roch halt immer alles so gut. Man wollte da hin und man wollte auch da sein.
Ja. Aber Westradio war dann kein Thema?
Doch,
Rias,
so, ne, war das damals, oder?
Genau. Zum Beispiel,
doch, das hat man schon gehört, ja.
Und das durftest du auch, da hat niemand
gesprochen. Naja, aber wie gesagt, ich war halt 12, 13, da höre ich halt so mit, was die anderen hören. Ne? Ja. Also ich weiß, dass bei meinem Vater in der Bühnenbildnerei halt den ganzen Tag immer das Radio lief, als ich da als kleiner Junge in den Schulferien in der Bühnenbilderwerkstatt gearbeitet habe. Ja. Ne? Das weiß ich, aber ich habe da jetzt nicht so Bezug zu Musik in dem Sinne, sondern hab da Radio gehört. Ich weiß noch, dass man aber tatsächlich so eine Herbert Grönemeyer-Platte auch mal, die gab es dann auch mal zu Ostzeiten unterm Ladentisch im Plattenladen, weil auch da meine Eltern manchmal der Plattenladenverkäuferin irgendwie Karten für die Staatsoper besorgen konnte, im ersten Rang Superkarten, hat man dann als Gegenleistung halt irgendwie sozusagen die Bückware bekommen und am Ladentisch dann mal so eine Platte, die halt sonst irgendwie ausverkauft gewesen wäre oder so.
Aha. In deiner Jugend, da hast du begonnen, wie du sagst, eine bunte Mischung an Musik zu hören. Und darunter aber sind drei massive Pfeiler der Rock- und Popmusikgeschichte, die dir wichtig sind, nämlich Elvis Presley, die Beatles und Queen. War das der Stoff, an den dann auch leichter dran zu kommen war? Oder war das, reden wir jetzt schon von Anfang der 90er, wo das ohnehin alles erhältlich war?
Ich glaube, wir reden da tatsächlich schon über die 90er.
Ja. Warum Elvis, Queen, Beatles?
Elvis fand ich immer, konnte ich gut nachsingen. Ja. Das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich fand es irgendwie, das war, Beatles war halt irgendwie, weiß ich auch nicht, wie Beatles.
Beatles ist halt einfach immer da. Ne?
Es ist einfach da. Ja. Und man findet es einfach gut. Ja. Und da gab es gar keine Frage. Ich habe dann tatsächlich kurz nach der Wende mein erstes Keyboard bekommen. Und auch Noten dazu, wo man dann, wo ich dann auch so ein kleines Buch, eins mit Elvis und eins mit Beatles, wo man dann halt die Songs nachspielen konnte und nachsingen konnte. Das habe ich natürlich leidenschaftlich gern dann gemacht. Und Queen war halt einfach, war ich dann schon so ein bisschen älter, da habe ich einfach für mich beschlossen, dass ich Queen einfach die geilste Band finde. Und also dass Freddie Mercury einfach der tollste Typ ist und der tollste Sänger ist und diese Art von Musik ich einfach so besonders fand, die gemacht haben.
Ja.
Und das nicht zu vergessen tatsächlich, etwas später dann war ich wirklich ein großer Fan von Element of Crime auch. Das war dann auch, aber da war ich dann, das war dann Mitte der 90er, glaube ich.
Ja.
Ja.
Weißt du noch, wann du dir deine erste Platte gekauft hast? Und welche das war?
Das wissen wahrscheinlich deine Gäste sonst immer sofort, ne? Weil das halt natürlich so die erste Platte. Ehrlich gesagt, nee. Ich weiß es nicht.
Ja.
Ich glaube, es war irgendein Hörspiel, die Schatzinsel vermutlich von Karl May.
Ja.
Also ich habe, wir hatten in Treptow eine ziemlich große Wohnung, in der es leider Gottes total reingeregnet hat. Also da mussten wir irgendwann dann raus und deshalb bin ich nach Hellersdorf gezogen und bin da eigentlich dann in Anfang der 90er weiter groß geworden.
Ja.
Aber in dieser Wohnung in Treptow gab es halt so einen ganz langen Gang und in diesem langen Gang hatte mein Vater so eine Plattenwand gebaut, wo halt irgendwie gefühlt für mich als Kind hunderte Schallplatten standen mit dem Cover nach vorne. Und da bin ich dann halt immer, da war auch Shirley Bassey und da war aber natürlich, da war aber auch Michael Jackson und es waren halt alles so die coolen Platten, die dann halt so da standen. Und ich kann mich total an die ganzen Cover erinnern, aber und deshalb gab es diese Platten und die habe ich dann halt auch gehört. Aber so eine eigene Platte, das war dann schon CD, ne? Dass man sich eine CD gekauft
hat. War das dann schon CD, genau.
Genau, und da habe ich glaube, da war die erste CD, die ich mir vielleicht gekauft habe, war wahrscheinlich dann doch Ennio Morricone Greatest Hits oder Queen oder R.E.M. oder sowas.
Ja. Es gibt natürlich diese DDR-Plattenfirma, Amiga, Da ist ja vieles rausgekommen. Die haben ja viele Westprodukte auch lizenziert, aber sie haben natürlich auch viel Musik aus der DDR rausgebracht. Also Bands wie Karat, Zilli, die Pudis und City und so. Sind das Bands, die du auch in den 80ern noch gehört hast?
Nee, also City habe ich gehört. Und Pudis stand auch eine Platte bei uns rum. Karat wahrscheinlich auch.
Ja.
Aber wirklich so richtig gehört. City hat dieses Am Fenster, ne? Ist es City? Dieser wahnsinnig lange Song, ich glaube,
weiß.
Das ist, glaube ich, das war auch, ja. Müsste ich jetzt noch nachschauen, das ist echt lang her. Ja. Muss ich mal wieder anhören, ehrlich gesagt, wenn es das war. Also, aber da sehr wenig, ehrlich gesagt, sehr wenig das gehört. Aber diesen einen Song, den habe ich auf jeden Fall.
Und du hast jetzt schon zweimal R.E.M. erwähnt und jetzt lass uns endlich über R.E.M. reden.
Denn, also,
denn also die haben ja 1983 ihr Debütalbum Murmur veröffentlicht. Da bist du 9 Jahre alt. 1987 erscheint dann mit Document das 5. Album mit dem großen Hit It's the End of the World as We Know It. 1991 erscheint dann Out of Time. Damit feiert die Band dann ihren großen Durchbruch und Songs wie Losing My Religion und Shiny Happy People werden halt riesige Hits. Und mit Automatic for the People, ihrem 8. Album von 1992, da bauen R.E.M. ja dann ihren Status als eine der erfolgreichsten Alternative Bands oder College Rock Bands der Welt aus. Wann und wie entdeckst du R.E.M. eigentlich für dich?
Tatsächlich 91 mit dem Out of Time heißt es, oder? Genau, ja. Das war tatsächlich, ich weiß nicht mehr genau, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube, durch einen Schulfreund. Ich weiß nur, dass es einfach so eine intensiv prägende Band für mich war, weil ich einfach das total mit Liebeskummer verbinde. Und es einfach wie ein Bescheuerter einfach immer diese Kassette, die ich mir dann aufgenommen habe, immer wieder hoch und runter gehört habe. Das ist ja auch so ein Teenager-Ding, ne? Dass man sich dann in so ein Weltschmerz-Ding so reindenkt und sich da irgendwie auch drin suhlt in diesem Gefühl, was man so hat. Und das verbinde ich total mit diesem Album. Tatsächlich. Also ich würde nie behaupten, dass ich ein R.E.M.-Fan oder Kenner bin oder so. Aber dieses eine Album ist für mich einfach wirklich, wenn ich das jetzt höre, ist sofort alles wieder da. Und das finde ich, da war man ja am Anfang dabei, ne? Dass man eben so wunderbar sich an Emotionen und an Gefühle zurückerinnern kann. Ich glaube, das kann nur die Musik schaffen, dass man das so dadurch so eingeprägt ist.
Ja. Wie verändert sich dein Leben eigentlich Anfang der 90er? Also du wirst ja ab 93, 94 von einer Agentur gemanagt und beginnst regelmäßig zu drehen. Die Mauer ist weg, Berlin ist jetzt viel größer und da geht dann halt was und in der Stadt herrscht so eine Aufbruchsstimmung. Es gibt illegale Raves, es gibt besetzte Häuser, du kannst auf Konzerte gehen und die ganze Welt geht Anfang der 90er auf Alternative Rock steil, also Nirvana, Pearl Jam, R.E.M. und so weiter und so fort, Smashing Pumpkins, also es ein Fass ohne Boden. Was ging da bei dir in dieser Zeit, Anfang der 90er, als das bei dir alles so losging? Das muss doch eigentlich ganz besondere Zeit gewesen sein.
Ich saß in Hellersdorf und die Berliner wissen, was Hellersdorf ist. Ich saß im Neubauviertel am Rande der Berlins und habe mein Abitur gemacht.
Ja.
Tatsächlich. Und nicht viel. Und ich bereue das total, dass ich diese Zeit nicht einfach viel intensiver wahrgenommen habe. Also klar, war ich dann so, wir reden da jetzt über 93, 94, die Abi-Phase, da bin ich natürlich jeden auch nur erdenklichen freien Moment sind wir mit der U5 nach Mitte und sind in die Clubs gegangen und haben natürlich auch das alles aufgesogen, aber wir waren dann eher so auf Billard spielen und so rumhängen und irgendwie was trinken und so und irgendwie cool irgendwo sitzen, Whisky trinken, Tom Waits hören. Tom Waits ist übrigens auch, das war voll die Phase.
Ja.
Aber auch Pixies und Pokes und so, das war das, da ist man dann oft ins, wie hieß es denn, ins, in der Greifswalder,
im Magnetclub gibt's hier, die dann...
Komme ich vielleicht gleich noch.
Ja, es gab hier eine Bar, die hieß Neubar. Vielleicht hieß die vorher anders.
Nee, ich, was mit K?
Ach, Knark.
Knark.
Knark, der Knackknuppel.
Ja, die Hörer haben wahrscheinlich jetzt schon seit einer Minute. Er meint Knark. Sag doch
Knark. Ja, da gibt doch die Knarkstraße dann natürlich. Ja.
Genau, das war halt zum Beispiel so ein Ort, wo man halt wirklich immer hin ist. Ne? Mhm. Und so. Und gleichzeitig musste man halt mit der U5 dann noch abends dann raus ins Nazi-Viertel so ungefähr. Ja. Ne? Und es war halt auch manchmal wirklich unangenehm, da nachts mit der U5 da rauszufahren.
Ja.
Ist jetzt kein Nazi-Viertel mehr. Ja. Das jetzt hat sich verändert, Gott sei Dank. Das ist tatsächlich irgendwie, das war auf jeden Fall eine wilde Zeit. Aber wenn ich jetzt höre, was halt natürlich mein älterer Cousin alles erlebt hat in der Zeit, was der in Mitte der 90er gemacht hat, der ist halt irgendwie, der ist wiederum 15 Jahre älter. Nee, auch nicht so viel, da tue ich ihm jetzt auch Unrecht, aber na doch, so 12 Jahre älter. Der hat es natürlich ganz anders wahrgenommen, diese Zeit. Der war da damals Schauspielstudent, frisch von der Schauspielschule weg. Da übrigens habe ich auch viel Zeit verbracht an der Schauspielschule bei ihm und habe dazu geguckt, wie er Schauspiel lernt, und dann war er am Deutschen Theater über 10 Jahre. Da hat er auch eine coole Zeit gehabt. Also da hat er auch viel von Berlin gesehen. Das habe ich alles tatsächlich ein bisschen verpasst. Da war ich einfach einen Tick zu jung noch, tatsächlich, glaube ich.
1995, da spielst du in der Miniserie Frankie einen Rockmusiker. Und du bist Bassist in einer Band. Ja. Wie hast du dich damals auf die Rolle vorbereitet und wie hast du die bekommen? War das so, ja, wir brauchen junge Leute und die müssen jetzt eine Rockband darstellen und dann hast du halt diese Rolle bekommen? Wie war das?
Ja, ne, ich war damals tatsächlich, ich war wirklich in der tollen Situation, dass ich halt schon auch 95 ja 2, 3 Filme gemacht hatte, so ein bisschen Filmerfahrung hatte, aber noch sehr jung aussah und ja auch eigentlich noch jung war.
Du siehst immer noch jung aus, du bist der deutsche Michael J. Fox vielleicht.
Ja, wir werden inzwischen die Haare und der Bart gefärbt bei jedem Drehen, also zu Recht, wie ich zugeben muss. Da war ich tatsächlich Faden verloren, sagen wir nochmal.
1995, Miniserie Frankie, genau.
Und das war, das wurde mir einfach da, das war ja super populär, diese Weihnachtsmehrteiler, die ZDF immer gemacht hat. Das war so ein Weihnachtsmehrteiler, 5x90 Minuten oder so.
So wie Anna und Patrick Packard und sowas.
Richtig, so Patrick Bach und diese ganzen, das waren so die Weihnachtsmehrteiler, die um die Weihnachtszeit kamen. Es war super angesagt, das zu machen. Es war echt cool, sowas zu kriegen. Und ich hatte halt so ein paar Filme schon gemacht und man kannte mich irgendwie, aber trotzdem wahrscheinlich auch zum Casting gegangen und wurde eigentlich für meine Verhältnisse eher untypisch so als Gegenspieler gecastet zu dem Hauptdarsteller und eher der Böse, der Gemeine. Und das war ich und bin ich eigentlich, werde ich eher selten übersetzt. Aber es war lustig, weil es war einer aus einer konkurrierenden Band und er musste Bass spielen. Und ich hatte halt, na klar, ein bisschen Musikerfahrung hatte ich schon. Und es war ganz spannend, weil wir sind dann, der Harold Faltermeier hat die Musik gemacht. Der
auch Axel F. Genau. Beverly Hills Cop.
Genau. Ne? Und das war super spannend. Das war dann, glaube ich, in München, Starnberger See, war das, glaube ich, im Studio von Peter Maffay oder bringe ich da jetzt irgendwas zu durcheinander? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber es war so diese Ecke. Und da hat er uns natürlich die Songs gezeigt und dann haben wir die natürlich gekriegt und dann musste man die so ein bisschen lernen. Aber auch da, wie ich anfangs schon sagte, man hat halt einfach nicht die Zeit, die man bräuchte, um sich richtig gut drauf zu bringen, sondern musste es halt irgendwie dann so ein bisschen hinbiegen, dass es halt cool aussieht. Und dann, aber ich weiß, das hat irgendwie Spaß gemacht. Teilweise hatten wir da so Musikvideodrehs auch und so in so einem alten Schwimmbecken, so Klassiker dann halt. Ne? Und das war irgendwie lustig. Aber ich habe es mir neulich mal, hat mir irgendjemand eine DVD in die Hand gedrückt und sagt, hier, schau mal. Und es ist wirklich, das ist wirklich schräg, das jetzt zu sehen, weil man auch einfach wirklich noch schauspielerisch an so einem ganz anderen Punkt war, wo man dachte so, oh Mann, Fabian, was hast du denn da gemacht? Also wirklich, gut. Du
warst halt wesentlich jünger. Ich möchte auch nicht meine Texte von vor 20 Jahren lesen.
Ist so, ne? Man entwickelt sich ja weiter.
Aber apropos Musikvideodreh, ich meine, die 90er war natürlich auch die Zeit, wo dann MTV sehr angesagt war, wo dann natürlich hier in Deutschland Viva 2 irgendwann aufkam und so weiter. Und wo auch das Medium Musikvideo einen ganz anderen Stellenwert hat als mittlerweile. Mittlerweile gibt es halt nicht mehr so richtig die Kanäle, wo die ausgespielt werden.
Ja, leider.
Aber damals hat man, also habe ich teilweise Stunden vor MTV verbracht und habe auch dadurch viel kennengelernt. Ging dir das auch so? Ich meine, bei dir kam dann ja im Zweifel vieles zusammen. Einerseits konntest du Musik hören und andererseits natürlich auch noch das schauspielerische Ding oder das audiovisuelle Ding dann da aufsaugen. Hast du da Erinnerungen dran?
Total.
Das
war ein absoluter, ganz normaler Begleiter eines Drehs, wenn du im Hotelzimmer gesessen hast, irgendwie wurdest abgeholt um 14 Uhr oder so. Was machst du da? Da guckst du irgendwie MTV oder Viva und ziehst dir ein Musikvideo nach dem anderen rein. Ne? Also man hat ja noch keine Smartphones, dass man es jetzt irgendwie während des Tages gemacht hat oder so, sondern es waren wirklich, das verbinde ich total mit im Hotel sitzen und warten auf was auch immer oder abends halt nochmal irgendwie so ein bisschen da rumgucken. Und es war natürlich, ja, das war, und es waren halt auch oft Sachen, die visuell so anders waren als das, was man selber gemacht hat. Also das deutsche Fernsehen oder so, das ist ja schon dann auch so, das war immer spannend zu sehen, wie die erzählen, also wie die visuell erzählen, was die für verrückte Sachen machen und so. Ja, das war toll. Und ich finde es wirklich schade, dass es dieses Genre einfach, dass es irgendwie so immer weniger wird.
Ja, also es ist klar, ich meine, fast jede Band dreht schon immer noch irgendwie zu den Single-Auskopplungen irgendwelche Videos, manchmal mit größerem Budget, manchmal mit kleinerem, aber diese wirkliche Ära der großen Musikvideos, auch mit engagierten RegisseurInnen, die dann da audiovisuell ganz neue Standards gesetzt haben, das ist natürlich vorbei.
Aber warum eigentlich, ne? Also ich meine, mit YouTube und was auch immer, hast du ja wirklich auch Plattformen, wo das ja total durchaus so super funktionieren würde, oder?
Ist vielleicht auch so, dass es an Budget fehlt, um all diese Bands, die gerne Videos hätten, dann auch entsprechend auszustatten und so. Mhm. Und damals war das vielleicht noch was anderes. Damals haben Menschen ja auch noch für Musik bezahlt oder mehr bezahlt, sich Tonträger gekauft.
Richtig. Ja. Ne?
2007. Da spielst du in einer Indie-Komödie namens Video Kings.
Ja.
Das ist so ein bisschen, wenn man so will, eine deutsche Variante von Clerks, die Ladenhüter vielleicht. Ali Eckert, einer der zwei Regisseure und Drehbuchautoren, ist so ein richtiger Punk-Typ. Und den Film haben MySpace, MTV und das Uncle Sallys Magazin mitpräsentiert. Und du bist Videothekenbetreiber Flo und Wotan Wilke Möhring, in den 80ern ja ein tatsächlicher richtiger Punk.
Absolut.
Ist dein Kollege Hotte, oder? Horst.
Ja.
Und zwischendurch taucht noch Bela B. auf als ziemlich verpeilter Charakter, der immer irgendwelchen Schrott verkaufen will. Und auf dem Soundtrack gibt es dann die Beatsteaks, Muff Potter, Against Me, die Terrorgruppe, Nerfherder, also eine ganze Menge Punkbands. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie war das damals? Das war ja wahrscheinlich der punkigste Dreh, den du wahrscheinlich je hattest, oder?
Na, sagen wir mal so, er gehört zu den punkigsten. Also es ist eine wunderbare Drehzeit. Ich liebe das, mich daran zurückzuerinnern. Also allein mit Wotan zusammen, der diesen Hotte mit so einem Fukuhila-Schnitt, ich hab's geliebt, wie der gespielt hat. Und wir hatten halt so, es war so toll, man hatte ein Motiv, diese Videothek eben. Ja. Und man konnte alles so machen. Und wir hatten natürlich keinen Sender im Hintergrund und keine Grenzen, die uns so gesetzt wurden, was wir machen dürfen. Sondern wir haben einfach alle das Gefühl zumindest gehabt, wir dürfen machen, was wir wollen. Aber natürlich wollten wir einen guten Film machen. Und ich finde den auch wirklich gut. Ich mag den unheimlich gern. Und da, wo er gezeigt wurde, gab es so ein paar Sonderscreenings und so, ist er extrem gut angekommen. Und die Leute haben den geliebt. Aber du hast natürlich dann irgendwann nicht die Power, so einen Film dementsprechend ins Kino zu bringen. Und das ist dann einfach, da brauchst du irgendwie, das kommen so viele Filme auf den Markt und du bist ja da nicht am ersten Wochenende sofort da bist. Und du hast dann als kleiner Verleih, oder die haben es ja, glaube ich, selbst versucht zu verleihen oder so, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, da hast dann halt nicht die Macht, auch die Kinos dann so zu halten. Ne? Also die Kinos sind ja dann auch ganz, ganz streng, oder die anderen Verleiher sind auch ganz streng und sagen, ihr müsst den Film dann und dann spielen und für so und so lang. Da haben die Kinos auch oft wenig Möglichkeiten, da irgendeine Lücke für deinen kleinen Independent-Film zu finden. Ist sehr schade. Ja. Weißt du, ob man den irgendwo sehen kann? Also
ich habe das nicht nachgefragt.
Weil das wahrscheinlich ja auch wieder eine rechte Frage ist mit diesen ganzen Songs. Weil zum Beispiel mein erster Film Unter der Milchstraße, den ich ja auch wirklich großartig finde, weil er so anders ist und er letztendlich der Grund war, warum ich überhaupt alles machen durfte, weil die Milchstraße damals ein kleiner, kultiger Film war, der den Filmstudenten, die damals Hans-Christian Schmid, Henrik Handlöchten, Andreas Dresen hießen, weil der für die so ein kleiner Kultfilm war. Und der war auch ein Kultfilm, nicht nur, weil er visuell unglaublich toll ist, sondern unglaublich tolle Musik hat, nämlich Astor Piazzolla, damals völlig unbekannt, nicht völlig, aber mir und vielen unbekannt, Anfang der 90er. Aber die Rechte halt, ne? Die gab es halt nur für 1-2 Jahre.
Ja.
Die hat man mehr oder weniger so mit wahnsinnig viel Willen dem abschwatzen können für so eine Deutschland ein Jahr, bitte. Aber was dazu führt, dass du ihn halt jetzt heutzutage gar nicht mehr zeigen kannst, weil du die Rechte einfach nicht hast. Und das ist so schade, weil, und ich weiß nicht, wie es bei Video Kings eben ist, ob da auch einfach das so eine rechte Sache ist, dass du da so viel nachklären müsstest, damit der auf einer Plattform landet.
Ja.
Du kannst ihn sicherlich irgendwann mal zeigen in so einer Special-Präsentation, aber eben halt auf dem Streaming-Portal. Weiß nicht.
Es gab damals ja hier in Berlin im Kino Babylon von MySpace mitpräsentierte große Filmpremiere und so. Und Thorsten von den Beatsteaks hat aufgelegt, die Band Elke ist aufgetreten, Bela B. war natürlich auch zu Gast. Nun bist du als Kind der Berliner 80er
und 90er eben natürlich wahrscheinlich auch irgendwie mit den Ärzten sozialisiert worden, oder? Wie war das mit Bela zu drehen? Also ich meine, die Ärzte sind doch einfach jedem ein Begriff.
Absolut, total. Also ich kannte ihn natürlich und wusste, wer er ist, aber ich war jetzt nicht, also deutsche Bands waren, ich war wirklich totaler Element of Crime-Fan, so. Mhm. Und damit war ich Herbert Grönemeyer auch viel, kam aber auch ein bisschen davon, dass ich großer Fan von ihm als Schauspieler im Boot war. Das war für mich so eine unfassbare, ich habe das schwer zusammengekriegt, dass das der Herbert Grönemeyer ist, der da im Boot ist. Das habe ich irgendwie schwer verstanden.
Ja.
Und deshalb hat er mich irgendwie immer so fasziniert und auch ich fand es auch immer tolle Musik, die er gemacht hat und eben Sven Regner auch und und die Ärzte sind da ein bisschen hinten rübergefallen tatsächlich, obwohl Bela halt natürlich ein unglaublich lieber, wahnsinns cooler Kerl ist. Ja. Und ich kenne natürlich auch die Songs und finde die auch super. Also deshalb. Mhm. Aber ich würde mich jetzt auch da nicht als Fan bezeichnen. Also im Sinne von gut auskennen. Ja. Also ich finde aber, ich mag die Musik gern.
Aber Element of Crime hast du denn dann wenigstens mal, also ich meine nämlich nicht, aber es gibt natürlich auch Sven Regener Verfilmungen zu seinen Büchern. Hast du das Glück gehabt, dann da schon mal irgendwo zu landen? Nee, das ist noch nicht passiert.
Das war tatsächlich, Herr Lehmann wurde ja verfilmt mit Christian Ulmen und parallel hatte ich gemacht Liegen lernen, was immer so ein bisschen manchmal verwechselt wurde. Das ist aber Frank Gosen, so eine Prinzip so ein bisschen ähnliches Thematik.
Genau, Frank Gosen ist so ein Ruhrpott.
Und deshalb die Filme wurden oft miteinander verwechselt tatsächlich und kamen auch relativ zeitgleich raus. Das war so ein bisschen, ich glaube, die haben sich da auch so ein bisschen das Wasser abgegraben. Und war so ein bisschen ungünstig eigentlich, dass man zwei so Filme hat, weil ich mag den sehr gern, den Liegen lernen. Da spielt ja auch Musik eine große Rolle, wie bei 23 letztendlich auch. Auch Musik eine Riesenrolle spielt. Es gibt da die jetzt auch so eine Special Edition nochmal jetzt, 23 Jahre nach 23, wo ich das, ich habe den auch nochmal gesehen, der ist schon einfach irre. Das ist schon wirklich toll, was der immer noch für eine Relevanz hat, finde ich, der Film. Der funktioniert immer noch sehr gut, aber auch eben voll über die Musik.
Ja.
Also Child and Time, der Anfang, ist einfach wirklich, das ist immer noch einfach der großartigste Song, den man sich dafür vorstellen kann. Und es gibt einfach so viele Sachen, die so ein richtig guter Zeitgeistfilm. So.
Ja, ich muss 23 unbedingt mal nachholen. Ich glaube, ich habe den wirklich seit den 90ern nicht mehr gesehen, was schade ist, weil ich ihn richtig gut fand tatsächlich. Ja. Einer deiner vielleicht musikalischsten Filme, die du gedreht hast, der kommt 2019 raus. Und zwar Der Sommer nach dem Abi. Und dort spielen du, Bastian Pastewka und Hans Löh drei Schulfreunde, die nach dem Abi aus Gründen nicht gemeinsam auf ein Konzert ihrer Lieblingsband gehen können. Und diese Band ist die britische Ska-Band Madness. Und der Soundtrack ist natürlich voll von Songs von Madness. Und ihr tragt im Film auch alle Madness-Shirts und so weiter. Und ihr seid in dem Film eben unterwegs zu einem Konzert von Madness, um diese Sache nachzuholen. Wessen Idee war das und warum ausgerechnet Madness?
Das ist eine gute Frage. Nee, also es war auf jeden Fall nicht die Idee weder von Bastian noch von mir noch von Hans, auch nicht die Idee des Regisseurs Owen Moore, aber wahrscheinlich die Idee des Drehbuchautoren. Und eine gute Idee, finde ich, weil ich finde, dass das einfach so eine irgendwie... Kennst du jeden Song? Aber ehrlich gesagt, ich wusste jetzt nicht, dass die Band Madness heißt. Also das ist auch eine Bildungslücke bei mir, aber das ist so für mich und für viele, die ich auch kenne tatsächlich, so, klar, das sind die. Ah ja, stimmt, natürlich die. Also irgendwie sind die, und ich kannte auch kein Video zum Beispiel von dem zum Thema Video nochmal, die sind ja alle super mega strange, diese Videos, aber auch super, also wirklich, also und ich verstehe in dieser, dass man sich diese Band ausgesucht hat als Autor, weil es ist halt so strange und so nerdig und so besonders, dass man, die drei, genau, das hat sie verbunden. Also das ist halt, ich glaube, als Madness-Fan warst du halt auch in der Schule halt ein Einzelgänger und hast dich halt, oder es waren drei Einzelgänger, die sich über diese Musik halt irgendwie gefunden haben und nicht mal allein sein musst mit ihrem strangen Musikgeschmack.
Ohne spoilern zu wollen, aber am Ende landet ihr tatsächlich irgendwann auf einem Festival, wo Madness spielen werden. Und wenn ich mich nicht irre, dann habt ihr dann spielt diese turbulente Odyssee, dann endet dann auf einem Festival. Ich glaube, es ist das Hurricane Festival. Habt ihr da gedreht?
Wir haben da dort selber nicht gedreht, weil das zu einem anderen Zeitpunkt war. Da weiß ich, dass der Regisseur mit so einer Second Unit da war und so Schnittbilder gedreht hat, um das dann später, wir haben das dann irgendwo auf irgendeinem Feld wurde dann halt so festivalmäßig irgendwie so Teile aufgebaut und dann wurde das alles zusammen kombiniert, dass es so aussieht, als wären wir da, genau.
Okay. Fabian,
ja.
Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
Das war's schon, ja.
Ja, das war's.
Hat Spaß gemacht, vielen Dank.
Das freut mich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und neugierig seid, wie welcher meiner Gäste bei unserem Interview ausgesehen hat, sollte den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder auch meinen persönlichen oder gar alle drei zusammen. Das kann ja auf gar keinen Fall schaden. Also bleibt gesund und hoffentlich bis zur nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens, euer Jan Schwarzkamp.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.